Ja, schönen guten Morgen, Herr Kader, vielen Dank. Super. Ja, die Kader und ich, wir haben es akribisch genau auf den Punkt abgestimmt, alles genau inhaltlich besprochen. Der erste Punkt, der bei mir hier steht, zu die Räuber, spontan auf das reagieren, was Kader gesagt hat. Ja, zu den Räubern. Das Buch ist schon interessant. Also Gabi und ich, wir haben vor Jahren, wie das Buch neu war, könnt ihr euch schon vorstellen, ist schon eine Zeit lang her, wo wir Jungschar gemacht haben, da haben wir dieses Buch genommen, um die Inhalte von diesem Buch in den Andachten immer kurz zu bringen. Das war so die Idee dahinter. Das Buch ist stark charismatisch angehaucht, will ich mal sagen. So. Und ich hatte das vorgeschlagen für das nächste Zeltlager, und zwar vor der Corona-Zeit. Dieses Zeltlager ist leider nicht zustande gekommen. Und jetzt, wo wir uns ausgetauscht haben, denn über dieses Thema, da habe ich so viel Kritik geäußert zu dem Buch, da hat, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, die Sabine, glaube ich, hat gesagt, ja, Horst, du hast es doch selbst vorgeschlagen, du hast ja so viel Kritik an diesem Buch hier, warum hast du es denn überhaupt vorgeschlagen? Ja, was in dem Buch gut rauskommt, sind so diese Wertvorstellungen, ja, zwischen, das die Kat auch eben gesagt hat, gell, den kleinen Räubern mal beibringen, ja, was sind die christlichen Werte überhaupt, gell? So, das wird da in dem Buch sehr gut ausgearbeitet, wenn man das sieht. Aber sonst gibt es für mich 1000 Kritikpunkte an dem Buch. Es gibt nur Räuber und es gibt Königskinder, die strahlen, gell? Alles super toll. Das andere sind alles nur die Bösen. Ja, wo sind wir denn, im Karl-May-Film oder was? Gell? Also da habe ich schon so richtig meine Kritikpunkte. Aber wie gesagt, die Geschichten kann man wirklich sehr, sehr gut nehmen, um so gewisse Punkte rauszunehmen. Gell? Wie geht der König, der Königssohn mit uns um? Ja? Was sind die Räuber? Wie ist man gebunden? Ja? Und wie kommt man da raus? Ja? Und was kann man tun? Was kann man überhaupt leisten? Also ganz viele Aspekte, die da wirklich, wirklich gut sind. Und dann noch ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, noch was, was vielleicht dann ganz witzig war, ist so, wie wir das Zeltlager jetzt vorbereitet haben, dann haben wir überlegt, ja, oder da kam die Überlegung, ja, wie kann man so ein Räuberlager machen, gell? Und da kamen die tollsten Ideen. Ich verrate jetzt mal nichts, die Eltern müssen jetzt gerne erst mal wissen, was man alles da machen kann, was man so als Räuber so alles tun kann, wie man es benehmen darf und den Freiräumen für die Kinder schaffen, können wir jetzt mal positiv ausdrücken, gell? Sowas in der Art. Ja? Und irgendwann ja, kam mir der Gedanke, ja, Moment mal, das heißt ja eigentlich nicht wie bei Räubers, gell? Wir waren so von den Räubern so fasziniert, so ein Räuberlager zu machen, dass wir gesagt haben, eigentlich heißt ja nicht wie bei Räubers. Eigentlich müssen wir für die Kinder genau das Gegenteil machen. Wir müssen so ein Königslager aufbauen, gell? Und sagen, die Räuber, die sind da drüben im Wald, gell, Kinder? Also, da sind die Bösen, hier sind die Guten, wir sind die Guten. Also, nein, das ist uns ganz, gar nicht in den Sinn gekommen, gell, über die Guten nachzudenken. Also, weil wir von den Räubern so fasziniert sind. Und ich habe dann schon mal gedacht, ja, ist es nicht so, dass wir von allem Möglichen sehr fasziniert sind, was wir so sehen, und dass unser Gemeindeleben eigentlich so gar nicht wirklich spannend ist, gell? Ich sage aber, unser Gemeindeleben, das könnte spannend werden, wenn man einen von diesen Räubern, so wie den Tom, in unsere Gemeinde reinholen würde, der als absolut gar nichts versteht, was hier abgeht. Und dann vielleicht die ein oder andere total überflüssige christliche Deko-Vase zertrümmern würde. Dann würde vielleicht ihr Leben reinkommen. Okay, so viel zu den Räubern. Uns geht auch heute nicht nur um diese Räuber. Ich werde also nicht über die Räuber reden, sondern das, was oben drüber steht, das Thema. Und zwar sind das Wertvorstellungen. Das passt jetzt da schön zusammen, weil ich hatte das ja schon schön gesagt, ja, so die Räuber und die Königskinder, wie unterscheiden die sich, wie wird wo gelebt, was sind da für Werte hinter, ja, über dieses Thema möchte ich reden. Aber bevor ich dazu was sagen werde, habe ich gedacht, über Zeltlager möchte ich gerne nochmal was sagen. Ja, ich denke, es gibt jetzt doch einige Gemeindemitglieder, auch einige Leute hier, die wahrscheinlich nicht als Kinder an so einem Zeltlager unserer Gemeinde teilgenommen haben. Deswegen möchte ich da mal kurz was zu Zeltlager sagen. Ja? Also man kann ganz viele Sachen hier in der Gemeinde einfach mal so machen, weil jetzt gerade mal Mann oder Frau gebraucht wird. Gell? Mal Kinderaufbewahrung machen, mal bei Kids at Home mal kurz mitmachen oder so irgendwas. Aber so ein Zeltlager, das macht man nicht einfach so. Da sind so viele Unabwägbarkeiten bei. Ja, angefangen von den Anmeldungen, Kinder melden sich an, melden sich ab, man weiß gar nicht, hat man jetzt 5 oder hat man 25, geht alles wie Kraut und Rüben, wetterabhängig ist man, es kann immer was passieren und es sind auch Sachen passiert, auch schlimme Sachen passiert. Also das ist schon sehr risikoreich, so ein Zeltlager zu machen und sowas wirklich zu tun. Also das macht man nicht einfach mal so. Ja, und ich habe dann gedacht, es geht auch denn, ja, um Inhalte, wird ja auch schon angesprochen, ja? Inhalte vermitteln. Das ist ganz klar, wir haben ganz klar einen Auftrag, in Mose steht ja schon, 5. Mose 4, Vers 9, hütet euch davor, etwas von dem, was ihr gesehen habt, zu vergessen. Da ging es um das Volk Israel, was die erlebt haben. Aber wir haben auch Sachen als Christen erlebt. Erinnert euch daran und erzählt es euren Kindern und euren Enkelkindern weiter. Der 5. Mose 11, Vers 19, bringt die Gebote euren Kindern bei. Es geht also um diese Wertevermittlung. Und Zeltlager ist ja was ganz anderes. Man ist in der freien Natur, ist eine ganz andere Situation. Und Leute, die so ein Zeltlager mal mitgemacht haben, auch wenn sie schon lange nichts mehr mit der Gemeinde zu tun haben, wenn ihr dir darauf anspricht, wisst ihr noch damals, wie der und der, ja, okay, gut, so einige Sachen, gell, unvergesslich, ja. Es bleibt irgendwo hängen, was ganz Spezielles. Ja, und dann habe ich gesagt, mal so die Historie ganz kurz. Das erste Zeltlager bei uns, was in der Gemeinde gemacht worden ist, das war der Reinhard Durm gemacht. Spontan gesagt, wir machen Zeltlager. Mein Vater hat dann die ganzen Kinder, alles, was man gebraucht hat, auf einen Anhänger vom Bulldog gepackt. Und dann sind wir in die Richtung Tongrube gefahren. Kurz vor der Tongrube haben wir dann einfach ein Zeltlager gemacht. Und die Frage wäre jetzt mal, wer von euch war bei diesem Zeltlager dabei? Ja, ich komme in dem Alter, wo dann wenige noch übrig geblieben sind. Okay, ja, sind wir zu dritt hier, ja? Okay, Hartmut, Gabi, die sind im Urlaub. Die waren auch noch bei. Ja, und das war richtig gut. Später wurden dann weiter Zeltlager gemacht, dann hat der Rüdiger und der Werner noch unterstützt. Und das war immer eine gute Sache, denn irgendwann war ich mal im Alter, dass ich auch helfen konnte, der Harald und ich, wir haben dann auch dann tatkräftig mitgeholfen, haben auch teilweise ein bisschen Platz im Wald dann gerodet, wo wir dann unser Zeltlager gemacht haben, das ging damals alles noch so irgendwie. Ja, dann hat der Harald ein Sonntagsschulzeltlager gemacht und ich habe dann ab 2001, 2002, 2003 Zeltlager gemacht und 2014 bis 2020. Was heißt, ich habe Zeltlager gemacht? Natürlich brauchen wir immer ganz viele Leute, die das machen. Das ist klar. Ja? Aber es braucht immer einen, der den Hut auf hat. Das ist wichtig. Sonst funktioniert sowas nicht, würde ich mal behaupten, aus der Erfahrung heraus. Deswegen bin ich jetzt ganz froh, dass es jetzt so ist, dass ich jetzt auf dem Zeltlager wohl mitfahre und so ein bisschen hier und da noch was mache. Aber die Verantwortung liegt jetzt beim Flo und beim Simon, auch wenn die Sabine organisatorisch sehr viel unterstützt, auch die letzte Jahr immer super unterstützt hat, klar. Aber irgendjemand hat den Hut auf, hat Verantwortung für sowas. Ja? Und auch für die Kinder und auch für den Inhalt. Deswegen wollte ich es einfach mal so gesagt haben, was so gelaufen ist. Zwischen 2014 und 2020, da habe ich irgend so einen Filmriss, aber da war anscheinend wirklich kein Zeltlager. Ja, natürlich gab es in diesem Zeltlager dann die totalen Highlights, die wir hatten. Sehr positive Highlights, werde ich nie vergessen. In Oberndorf haben wir das Thema Josef gehabt und ja, da wurde ein super Spiel gemacht. In so einem Bibliodrama haben wir da versucht immer zu machen. Und da war so, wo Potiphas Frau hinter dem Josef her war. Ja, und da hat eine Gruppe dann so ein Spiel gemacht. Kennt ihr dieses Leiterspiel? Und man so würfelt, dann geht es leider runter, dann kann man wieder runterfallen. Und die Frau war immer hinter dem her und das war echt, das war genial, werde ich nie vergessen. Also ganz super Sachen, biblische Geschichten vermitteln und sowas. Natürlich gab es auch richtig negative Sachen. Ja, der Volker Schneider ist wirklich sehr schlimm verunglückt. Ja. Und ich denke, der Rüdiger wird das genauso wie ich, das werden wir nie vergessen. Ja, Rüdiger hat dann auch mal eine dicke, fette Glasscheibe in den Oberschenkel bekommen, eine Glasflasche im Feuer explodiert. Ja, gab es auch schon wirklich schlimme Sachen. Das soll man nicht vergessen. Wir haben auch Behütung erfahren. Wir waren einmal in Hörbach in einem Zeltlager. Da war so ein Unwetter, da sind in Hörbach denn die ganzen Kanaldeckel aus der Straße rausgeschossen. In Sichtweite die Hörbacher Viehweide, da ist eine Kuh vom Blitz erschlagen worden. Und dann die Kinder in so einem dünnen Gemeinschaftszelt. Nicht witzig. Aber, wie gesagt, Bewahrung erfahren. Ja, soweit zu Zeltlager. Ich habe gedacht, das ist vielleicht mal ganz passend an dieser Stelle. Nun wieder zurück zu unserem Thema Wertvorstellung, nicht wie bei Räubers, Königskinder, diese zwei Gegensätze. Aber mein Einstieg in dieses Thema Wertvorstellung kommt ganz woanders her. Hat erstmal gar nichts mit den Räubern zu tun gehabt. Das ist ein Gedanke, der mich jetzt die letzte Zeit beschäftigt hat. Eigentlich schon wesentlich länger schon beschäftigt, aber jetzt ganz speziell. Und den Einstieg dazu, eine kurze Begebenheit, die die Situation dann wahrscheinlich klar macht. Und zwar vor den Bundestagswahlen hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Erwachsenen, der hat mir dann panikartig über den Klimawandel gesprochen, hat mir erklärt, ja, man muss sofort was machen, man muss sofort hier reagieren, man muss alle Ausgaben für die Bundeswehr, die mussten sofort gestoppt werden. Das muss alles genommen werden, das Geld, um das Klima zu retten. Und am besten jetzt sofort, weil morgen, weiß ich nicht, ist schon zu spät, sowas. Gleiche Person, in der ersten Woche des Ukraine-Krieges, dann die Aussage, ich würde für Deutschland als Soldat für unsere Werte kämpfen. Die gleiche Person, ich würde für Deutschland als Soldat für unsere Werte kämpfen. Und ich habe mich dann gefragt, was meint dieser junge Erwachsene eigentlich mit für Deutschland kämpfen? Was steckt hinter dieser Aussage und dieser spontanen Richtungsänderung? Und ich hatte eine weitere Frage im Kopf, auf die werde ich aber nicht eingehen. Was hat die aktuelle Situation mit meinem Denken gemacht, dass ich verstehen kann, was dieser junge Mensch sagt? Wahrscheinlich ist es euch auch so gegangen, dass mit dem Ausbruch von dem Krieg in der Ukraine, das was bei euch im Kopf gemacht hat, ja, also das war ja eine Sache, unvorstellbare Sache, die ja passiert ist und hat bestimmt was bei euch im Kopf ausgelöst. Deswegen diese Frage, Wertvorstellung. Wofür ist es wert zu sterben? Ja? Wertvorstellung. Wofür stehe ich und wofür stehe ich nicht? Und deswegen erstmal zu dem Wort Wertevorstellung. Wertevorstellung habe ich mir erstmal selbst Gedanken gemacht. Und ich möchte das Wort so verstehen. Wertevorstellung hat was mit Wert zu tun. Und zwar mit meinem Wert, was mit deinem Wert? Wofür stehe ich, wofür stehst du? Und Vorstellung meine ich auch jetzt nicht irgendwelche Fantasien, was man sich vielleicht irgendwie vorstellt, sondern für das, was, wofür ich stehe. Ja? Und da ist mir so ein Begriff eingefallen, den der Uwe gern gebraucht. Ja, dann lass uns mal hier einen Pflock einschlagen. Ja? So, das heißt, hier stehe ich, hier stehen wir, das ist der Standpunkt. Und so möchte ich diesen Begriff auch verstanden haben. Wofür stehen wir, wofür stehe ich? Und dann ist das mit den Pflöcken noch so eine Sache, gell? So ein Pflock, der, wenn man den einschlägt, dann kann man natürlich hier so eine Weide abspannen oder sowas, da steht halt so ein Pflock rum. Aber es ist noch mehr. Ich möchte dann noch ein Beispiel draufsetzen. Ihr kennt das alles, wenn man so einen Luftballon an Pullover reibt, gell? Dann lädt er sich so stetig auf und wenn man den irgendwo hinhält, dann gehen die Haare so weg, gell? So ziehen die Haare an oder sowas. Und so ähnlich ist das auch mit unserer Wertevorstellung. Wir stehen ja nicht einfach irgendwo als Flock da, sondern das bewirkt ja auch irgendwas. Wir haben irgendeine Position, wir haben irgendein Potenzial, was wir einnehmen, was mit anderen dann wieder reagiert, gell? Und wenn die Unterschiede so groß sind, gell? Das sieht man manchmal, wenn man so ein Pullover der ganz schnell aussieht. Was passiert dann? Dann gibt es Funken, dann fliegen Funken. Wenn die Potenziale unterschiedlich sind, wenn die Wertevorstellungen dermaßen unterschiedlich sind, dann funkt es auch mal. Ja? Das ist vielleicht noch so ein Punkt. Aber das kann man physikalisch noch ein bisschen weiter ausdehnen, dieses Beispiel. Wann funkt es denn? Das hat auch was mit den Randbedingungen zu tun. Das hat was mit der Umgebung zu tun. Wenn die Umgebung zum Beispiel feucht ist, dann gibt es gar nicht so viel Funken. Ist die Luft pro trocken, dann funkt es richtig. Ja? Das heißt, wie stark denn diese Entladung stattfindet. Hat also auch was mit dem Umfeld zu tun, ja? In dem wir uns positionieren. So viel einfach mal erst zu dem Begriff Wertevorstellung. Und hier habe ich denn einen Einschub machen. Und zwar einige Gedanken zu dem Thema Krieg. Das Thema Krieg beschäftigt mich schon seit 24.12. letzten Jahres, seit Heiligabend. Das ist ein anderes Thema, will ich jetzt zu weit führen. Und ich habe jetzt in diesem Zusammenhang, wo jemand sagt, ja, ich würde da irgendwo für kämpfen wollen, in der Geschichte gesucht. Ich habe in unserer Gemeindegeschichte nachgeguckt. Ganz viele Sachen, was ich alles schon so erlebt habe. Aber auch in unserer deutschen Geschichte ganz zurück in die ersten Jahrhunderte und auch so in der Neuzeit. Und da bin ich auf ein Buch gestoßen, das habe ich schon ziemlich vergilbt, ja, hier ist so ein Buch. Das heißt, zu viel Pazifismus. Fand ich denn, Peter lacht schon. Kennst du das, Peter? Nee, kennt er nicht. Lacht aber trotzdem. Okay. Ja, der Titel? Okay, der Titel. Und das Buch ist aus 1981. Und da sind verschiedene Beiträge drin, in diesem Buch. Ja? Vielleicht erst was zu der Situation damals. 1979, Stichworte NATO-Doppelbeschluss. Patriot 2, SS-20. Ja? Bei manchen Leuten funkt da sofort was, bei den Jüngern gar nicht wahrscheinlich. Ja, es ging darum, atomares Gleichgewicht. Ja? Zeit des Kalten Krieges, Abschreckung. Die Interkontinentalraketen mit atomaren Sprengköpfen waren gleich verteilt. Also jeder konnte den anderen gleich viel oftmals tot machen. Ja, so. Da war ein Gleichgewicht da, aber auf kurzer Distanz, auf Mittelstrecken oder sowas, hatten die Russen vorgelegt und ihre SS-20-Raketen, Mittelstreckenraketen, installiert. Jetzt ging es darum, um das Gleichgewicht aber auch auf dieser Basis, also für diese Mittelstreckenraketen, herzustellen, also die Stationierung von der Patriot-2-Raketen und von Marschflugkörpern. Das war damals so dieses Thema. Und dann aus diesem Buch, ja, ich habe dann das Buch nochmal gelesen, jetzt in dieser aktuellen Situation jetzt, das fand ich dann natürlich hochspannend. Und ich habe da jetzt mal zwei Sätze oder einen Satz rausgeholt. Und zwar aus einem Beitrag aus diesem Buch. Und zwar das Thema das Mitspracherecht der Christen. 1981 gab es da wirklich in diesem Buch einen Beitrag, das Mitspracherecht der Christen. Heinrich Aberts und Hans Abel haben dieses Gespräch geführt, moderiert wurde dieses Gespräch von Carola Stein. Diese drei Namen, also die könnt ihr gerne euch merken und die könnt ihr einfach mal bei Wikipedia mal googeln und diese drei Biografien euch mal ansehen. Und wenn ihr diese drei Biografien euch mal anguckt, dann werdet ihr die Situation, die damals geherrscht hat, die wir miterlebt haben, live miterlebt haben, die wird sofort präsent, sofort. Ganz, ganz wichtige Punkte sind, Ereignisse sind mit diesen Personen verknüpft, eng verknüpft. Es waren Zeiten, in denen es normal war, wo man Politiker mit Eiern und Tomaten beworfen hat. Das war so das Harmloseste. Wo es Demonstrationen gab, wo auch Leute zu Tode gekommen sind. Also ich denke, heute wird es keinen Artikel mehr geben mit dem Thema das Mitspracherecht der Christen, wo Leute dann diskutieren und einer wirklich mal zwei Seiten lang seine Meinung äußern kann und dann der andere wieder was dazu sagt. Das wird nicht mehr passieren. Aber ein Ausschnitt aus diesem Beitrag, aus diesem Artikel. Hans Abel sagt da, und meine Überzeugung ist eben, der Krieg wird verhindert, wenn in etwa militärisches Gleichgewicht herrscht. Vertrauensvolle Politik darauf aufbaut. Und jetzt kommt der Burner, der Satz schlechthin. Und wir hoffen und erwarten, dass sowohl in Moskau als auch in Washington vernunftbegabte Wesen Politik machen. Das hat sofort bei mir in meinem Kopf Schreikrämpfe ausgelöst. Gell? Also diese ganze Abschreckung damals basierte darauf, dass man davon ausgeht, dass in Moskau und in Washington vernunftbegabte Wesen Politik machen. Wie gesagt, Schreikrämpfe in meinem Kopf, mir fiel sofort ein ganz naives chinesisches Märchen ein, warum es keine Kriege geben kann. Total naiv, gell, oder? Aber die Liste der Fehleinschätzungen, die ist noch viel, viel länger, das ist unglaublich. Im gleichen Buch von Fritz Eberhardt, was auch interessant ist, die meisten Leute, die hießen gar nicht so. Die haben ihren Namen geändert. Aber das könnt ihr später nachschlagen. Fritz Eberhardt, er schreibt, ist ein bisschen älterer Mann gewesen, damals schon, ich habe zwei Weltkriege erlebt. Vor 1914 war uns, der deutschen Jugend von damals, eigentlich ganz unvorstellbar, dass es wieder einen Krieg in Mitteleuropa geben kann. 1914. Unglaublich. Ja? Und wie gesagt, ich habe in unserer Gemeindegeschichte auch rumgegraben, bin dann über einige Inputs gestolpert, die ich gemacht habe. Input von 20.02.2003 zu dem Thema Der Mond ist aufgegangen. Wäre auch ein schönes Lied gewesen heute. Okay, es ging einfach um das Thema, damals in dem Input, Thema Aufklärung. Ein französischer Politiker, Mathematiker und Philosoph, 1443 bis 1794, der hat Folgendes formuliert. Es wird der Augenblick kommen, wo die Sonne auf der Erde nur freie Menschen bescheint, die keinen anderen Herrn als ihre Vernunft anerkennen, wo Tyrannen und Sklaven, Priester und ihre Werkzeuge nur noch in den Geschichtsbüchern und auf der Bühne existieren werden. Alles Experten ihrer Zeit. Und wie gesagt, Schreikrämpfe in meinem Kopf. Okay, diese Diskussion um die Waffenlieferung an die Ukraine ist ähnlich gelagert wie die Diskussion damals um die Stationierung der Mittelstreckenraketen. Auf einer abstrakten Ebene geht es um genau die gleiche Fragestellung. Können Waffen den Frieden sichern oder herstellen? Der Unterschied zwischen 1981 und heute, im Kalten Krieg sind keine Leute gestorben. Aber man hat damals gespürt, an welchem dünnen Faden dieser Frieden hing. Zurück zu unseren Wertevorstellungen. Auch unsere Politiker haben in dieser Situation heute gesagt, die Leute in der Ukraine kämpfen für unsere Werte. Meiner Meinung nach hat der Krieg bei uns folgende Reaktionen in unseren Köpfen ausgelöst. Putin steht wertmäßig für Diktatur, Freiheitsunterdrückung, Kontrollstaat, für staatliche Willkür. Wir stehen für Demokratie und Freiheit, die es zu verteidigen gilt. Panik auf allen Ebenen. Wie gesagt, ich habe in der deutschen Geschichte da mal ein bisschen rumgegraben, ziemlich weit zurück, und hier ein Satz aus Terra X über das 4. Jahrhundert, also sehr alt. Folgende Aussage: Furcht ist ein zentrales Motiv in der europäischen Geschichte und ist bis heute sich in Entscheidungen des menschlichen, Furcht ist ein zentrales Motiv in der europäischen Geschichte und bis heute sind die Entscheidungen des Menschen von der Furcht geprägt. 4. Jahrhundert. 300 Batsch irgendwann. Spürt man, kann man nachvollziehen, könnt ihr nachvollziehen, bestimmt. Vielleicht kann noch mal jemand das Thema von letzter Woche aufgreifen und es mal mit Inhalt füllen. Das Thema letzte Woche im Gottesdienst im Schwimmbad war Hoffnung. Der Krieg steht nicht mehr jeden Tag an erster Stelle in unseren Nachrichten. Das haben wir gesehen, das verschiebt sich alles. Ich habe den Eindruck, dass auch das Denken, diese Panik da ein bisschen weg ist. Warum eigentlich? Hat sich die Situation geändert? Nein. Aber ich denke, unser Denken geht mehr so in diese Richtung. Putin gefährdet unseren Wohlstand. Hoffentlich geht der Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich zu Ende. Und unausgesprochen, Hauptsache, es geht uns wieder gut. Und jeder hat doch irgendwie das gleiche Gefühl wie nach dieser Corona-Pandemie. Was heißt nach? Wie in der Corona-Pandemie. Es wird nie wieder so wie vorher. Sind wir, so wie dieser junge Mann, bereit, für unsere Wertvorstellungen zu sterben oder Waffen an andere Menschen zu liefern, die für unsere Wertvorstellungen sterben? Wofür sind wir bereit zu sterben? Wofür sind Menschen bereit zu sterben? Was ist die natürlichste Antwort auf diese Frage, wo wir sagen können, ja, das ist so? Ich sage, Eltern sind bereit, für ihre Kinder zu sterben. Und zwar das aus, zum Beispiel auch aus dem Affekt heraus, in einer ganz speziellen Situation, wo schnelles Handeln gefordert wird. Aber auch überlegt. Ich glaube auch, dass Eltern bereit sind, wohl überlegt, den Tod in Kauf zu nehmen, zum Beispiel, wenn es um eine Organspende geht. Da bin ich fest von überzeugt. Und das möchte ich den Kindern mal mitgeben. Ich sag mal, egal wie schlecht eure Beziehung zu euren Eltern ist, aber bedenkt, die meisten Eltern sind dazu bereit, ihr Leben zu opfern. Das ist so. Können wir mal drüber nachdenken, nee, das ist mein Leben. Aber als Eltern, tauscht euch da mal aus. Menschen sind bereit, für ihren Glauben zu sterben. Ja? Aber sind wir bereit, für unsere westlichen Werte zu sterben? Was sind das überhaupt für Werte, von denen wir da reden? Wo wir das Gefühl haben, ja, das müssen wir irgendwie erhalten. Zu den gesellschaftlichen Werten habe ich am 15.08.2021, also letztes Jahr, drüber gesprochen. Fast vor einem Jahr. Und seitdem hat sich das Ziel unserer Gesellschaft, nicht unseres Staates, aber unserer Gesellschaft, noch mehr konkretisiert. Es hat mehr Kontur bekommen. Und man kann es wirklich in einen Satz fassen: Diversität in allen Bereichen. Es gibt doch noch einige Intellektuelle bei uns in Deutschland, die haben festgestellt, dass die meisten Feiertage in unserer Gesellschaft christlichen Ursprung haben. Das geht ja natürlich gar nicht, gell? Das muss diversifiziert werden, gell? Nur ein Punkt. Aber wie gesagt, da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Diesen Punkt sollte man vielleicht irgendwo anders mal aufgreifen. Das kann man einfach nicht kurz abhandeln. Es benötigt da auch einen sicheren Raum, um sich zu orientieren. Es geht leider nicht so, dass wir sagen, wir holen unseren christlichen Kompass raus und dann wissen wir die Richtung. So ist das nicht. Die einen sind für Waffenlieferung, die anderen nicht. Wer liegt falsch und wer liegt richtig? Und wer falsch liegt, ist das kein Christ, oder? Die eine ist für das Impfen, der andere nicht. Eben, man hat seine Sicht als moralische Richtschnur für alle geäußert, aber was ist dann? Dann ist jeglicher Austausch für die Füße. Wenn wir unsere Sichtweise als moralisch bindend für alle hinstellen, ja, dann ist das Ende da. Dann braucht man nicht mehr zu diskutieren. Also, wie Orientierung finden? Oft habe ich das in den letzten 2 Jahren gehört, dass gesagt wurde, ja, jeder muss so seinen Weg finden. Ja? Jeder muss das sehen, so, lasse ich mich impfen, lasse ich mich nicht impfen. Okay, klar, letztendlich entscheidet jeder für sich. Aber meine Frage ist, muss das jeder wirklich für sich alleine tun? Kann das nicht in einem Prozess von einem Austausch stattfinden? Und als positives Beispiel möchte ich mal sagen, ich habe mit der Alex kurz hier wegen dem Gottesdienst mal telefoniert und dieses kurze Telefonat, dieser Austausch über Inhalte, Teil des Inhaltes, das war hilfreich, hat mir andere Sichtweisen eröffnet, die ich jetzt auch nicht unbedingt jetzt hier einarbeiten können oder nicht eingearbeitet habe. Aber es war so, es öffnet einfach die Sichtweise, wenn wir uns austauschen. Und dabei hatte ich folgenden Gedanken im Kopf oder folgende Situation, und zwar aus Johannes 20, 19 bis 20. Am Abend jenes Tages, nach dem Feiertag, waren die Jünger aus Angst vor den Juden hinter verschlossenen Türen beieinander. Da erschien Jesus, trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede mit euch. Dass die Jünger sich eingeschlossen haben, das wird ja meist so ein bisschen negativ dann dargestellt. Aber ich sag mal, vielleicht ist das das, was wir brauchen. Gemeinde als gesicherten Raum, in dem man auch mal was sagen kann, was nicht später irgendwo wieder in den sozialen Medien zu finden ist. Gell? Wo man einfach sagen kann, was man denkt, auch wenn man sich vielleicht später mal wieder zurücknimmt oder zurücknehmen muss oder wie auch immer. Aber dass man diesen geschlossenen Raum hat, wo man Wunden lecken kann und wo man wieder Kraft und Orientierung schöpfen kann. Ja, wo man auch mal sagen kann, dass man keine Orientierung mehr hat. Und wie uns diese Geschichte zeigt, unseren Herrn halten geschlossene Türen einfach nicht auf. Er wird dabei sein. Weiter im Johannestext, noch 2 Verse. Nach dieser Begrüßung deutete er auf seine Hände und auf seine Seite. Da freuten sich die Jünger, da sie den Herrn erkannten. Jesus sprach noch einmal zu ihnen: Friede mit euch, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dazu nochmal ein letztes Beispiel, wenn es darum geht, Wertevorstellung hat ja natürlich auch mit dem Leben zu tun, wie wir leben wollen, wie man uns leben lässt, wie man uns leben lässt. Ja? Und dazu habe ich noch ein Beispiel. Unsere Geschichtsschreibung orientiert sich ja meistens an irgendwelchen Herrschern und Zeitabschnitten werden bewertet, eingeordnet nach dem Zeitraum, in der ihre Reiche bestanden haben. So kennen wir das aus Geschichte, Geschichtsunterricht oder sowas. Und Geschichte ist immer Geschichte der Großen, Geschichte der Gewinner. Aber was verwunderlich ist, aus der Zeit der Christianisierung, ist folgende Aussage, die man immer wieder findet. Das hat mich echt verwundert. Ja, ich habe das in Wikipedia dann auch wiedergefunden. Aus Wikipedia, das 4. Jahrhundert, die ersten Begegnungen mit dem Christentum hatten die Goten, die sich auf der Balkaninsel nördlich des Unterlaufs der Donau angesiedelt hatten. Sie trafen auf Kriegsgefangene, die in ihrer Gefangenschaft Mission trieben. Das ist jetzt Wikipedia-Sprache, ja? Also gefangene Christen haben ihre Wertvorstellung weitergegeben. Und ich habe danach gesucht, weil ich das aus dem Terra X-Beitrag auch aus dieser Zeit, aus der Christianisierung noch parat hatte. Da wurde Folgendes gesagt: Nicht der Übertritt der Herrscher zum Christentum hat die Menschen überzeugt, sondern das Leben der gefangenen römischen Christen in ihrer Gefangenschaft. Das heißt also, unsere Wertvorstellungen, ja, die haben mit unserer Lebenssituation wenig zu tun. Unsere Sicherheiten, die wir haben, unsere Vorstellung von dem Sinn des Lebens liegt ganz woanders. Das kann man so schön sagen, wenn man hier steht. Aber schön ist es dann zu sehen, wenn solche Leute in der Gefangenschaft ihr Christsein so gelebt haben, dass das wirklich andere, ja, nicht nur ins Nachdenken gebracht hat, sondern zur Umkehr gebracht hat. Deswegen denke ich, ist es ganz gut, solche Beispiele einfach mal gesehen zu haben. Ja, das war jetzt genau so im Schnelldurchgang so einige meiner Gedanken zu dem Thema Wertvorstellungen. Wertvorstellungen, denn der Bezug vielleicht zu den Räubern und zu den Königskindern und zur aktuellen Situation. Ich bete noch kurz mit uns. Ja, Herr, ich danke dir dafür, dass du der Herr der Zeit bist, aller Zeiten bist, dass du auch jetzt der Herr bist. Ja, und dass du uns immer wieder Orientierung gibst, wenn wir Orientierung verloren haben. Dafür danke ich dir. Amen.